Guten Morgen, das ist jetzt ein Tontest. Könnt ihr mich verstehen? Alles gut. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir Feds haben uns eigens nach Köln begeben, trotz Zoom und Internet, damit es ein Ortsgespräch ist, dass wir euch ganz nahe sind. Und wir sind hier bei Kindern und Enkeln zu Besuch. Und jetzt sah ich hier gerade im Flur ein Schild hängen. Könnt ihr das lesen? I would walk across Legos for you. Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich kann man hier kaum durchs Kinderzimmer kommen vor lauter Legosteinen. Und aus diesem Grund haben wir Feds euch eine kleine Überraschung mitgebracht als Gemeinde für eure Gemeinde, für eure Kindergruppenräume. Das wird der Jona demnächst mitbringen. Bevor wir jetzt mit der Botschaft starten, möchte ich gerne noch mit uns beten. Unser Vater, danke für Sonntage, die unsere Sinntage sind, wo wir dich suchen und dein Wort hören können. Herr, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Hoffentlich habt ihr alle dieses Blatt hier empfangen und ausgedruckt. Das soll nämlich so ein bisschen der Leitfaden sein für die heutige Predigt. Eine Auslegung zu Psalm 90. Und bevor wir beginnen, möchte ich diesen Psalm am Stück vorlesen, aber zuerst noch eine Bemerkung. Wohin gehört dieser Psalm? Warum steht er in der Bibel? Es war wohl so, das Volk murrte in der Wüste. Sie murrten und murrten und murrten. Und in 4. Mose 14 sagen sie sogar, ach, wären wir doch entweder im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch hier in der Wüste gestorben, dann wäre das ganze Elend vorbei. In 4. Mose 14. Und dann sagt Gott, wie lange soll das noch mit dieser bösen Gemeinde währen, dass sie gegen mich murren? Das Murren der Kinder Israel, dass sie gegen mich murren, habe ich gehört. Mose spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich euch nicht dieses tun werde, in dieser Wüste sollen eure Leichname fallen. Ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren ab und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Nur eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, die werden hier zur Beute werden, die will ich in das Land hineinbringen. Ihr aber, eure Leichname sollen in dieser Wüste fallen. Krass. Und so war es dann auch. Man vermutet, dass das Volk damals 2 bis 3 Millionen Menschen waren. Und sie alle wurden in der Wüste dahingerafft. In diesen 40 Jahren. Und das müsst ihr jetzt mal überschlagen. Was bedeutet das? Jeder Halteplatz, jede Lagerstätte des Volkes Israel wurde ein Friedhof. Ich habe es mal ermittelt, wenn das Volk etwa 3 Millionen waren, dann starben täglich im Schnitt 200 Personen. Jeden Tag. Dagegen ist die Corona-Krise eine Kleinigkeit. Und dann setzt Mose sich betroffen hin und schreibt wahrscheinlich diesen Psalm. Und wir wollen ihn mal lesen. Psalm 90. Und wer seine Bibel dabei hat oder dieses Blatt, kann es mitlesen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt zum Staub zurückkehren den Menschen und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf. Am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf. Am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Und jetzt kommt ein Bruch in diesem Psalm. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir weggeschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Oder Luther sagt, wie ein Geschwätz. Die Tage unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deiner Furcht gemäß deinen Grimm? Und jetzt im letzten Drittel kommt das Gebet Moses. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Und lass es dich über deine Knechte gereuen. Sättige uns früher mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns nach den Tagen, da du uns gebeugt hast, nach den Jahren, da wir Böses gesehen haben. Lass deinen Knechten dein Tun erscheinen und deine Majestät über ihren Söhnen. Und die Huld des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige es. Ich habe letzte Woche eine Entdeckung gemacht. Im Neuen Testament wird Mose häufig zitiert. Was meint ihr, wie oft Mose im Neuen Testament erwähnt wird? Ich höre nichts. Genau 90 Mal. Ihr könnt es nachprüfen. Und die Bibel widmet ihm auch genau den 90. Psalm, eines der ältesten Gedichte der Bibel. Und schau dir genau an, wie Mose mit Gott sprach. Und vielleicht lernst du auch für dein eigenes Gebet aus diesen Vorlagen, auch aus Psalm 90. Und Mose verarbeitet hier dieses Erstrecken, wie in der Wüste hunderttausende Menschen hinstarben. Ein Vergehen, ein Wegschwemmen, ein Wegschrecken, ein Abmähen, ein Verdorren, ein Schwinden, ein Dahinfliegen. So beschreibt es Mose. Und dieser Psalm ist unglaublich wuchtig, tiefgehend und erschreckend. Und was hat das heutzutage mit dir und mir zu tun? Ich habe nachgelesen, die WHO, von der jetzt so viele reden, sie definiert, alt ist ein Mensch, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat. Also im Kölnblick gibt es da überhaupt schon Alte. Wer das 65. Lebensjahr vollendet hat, der ist alt. Und nach dem Sozialgesetzbuch ist der jung, der noch nicht 27 ist. Tja, da fallen jetzt manche schon nicht mehr drunter. Wer von uns 40 Jahre alt ist, der hat ungefähr seine statistische Lebensmitte erreicht. Männer können mit 39 Jahren noch etwa 39 Jahre erwarten. Frauen mit 42 Jahren nochmal etwa 42 Jahre. Das ist das statistische Mittel. Aber wir in Schoppen, wir treffen uns gerade jeden Abend als Gemeinde, um zu beten für Samuel Runkel. Er ist noch nicht 30, aber er ist todkrank. Und wir sind in großer Sorge, ob er das überlebt. Und jeder von uns hat mit 30 seinen biologischen Zenit schon überschritten. Ab da beginnt das Altern. Und genau das ist die Grundlage in diesem Psalm. Wir Menschen, wir sind so vergänglich, so hinfällig. Wir sind wie Gras, wie Staub. Und dann kommen diese zentralen Gedanken. Wir dürfen doch unsere Zeit nicht vergeuden. Unser Tun, das darf doch nicht sich in Luft auflösen. Was können wir tun? Bei unseren Kindern hier im Badezimmer sah ich dieses Ding. Das ist anscheinend die Zahnputzuhr von Oskar. Und das sind ja nur, also 30 Sekunden oder so. Aber das Tragische bei einer Sanduhr ist, der Sand rieselt durch und man kann sich richtig vor Augen führen, wie die Zeit zerrieselt. Das ist bei unseren digitalen und analogen Uhr leider nicht der Fall. Und so hat die Firma Schott aus Mainz eine Sanduhr kreiert, die genau die Sandmenge beinhaltet, die ein Jahr braucht, um durchzurieseln. Diese Sanduhr, die hängt in Japan. Die ist 5 Meter hoch, 1 Meter im Durchmesser. Aber die Taille ist nur 1 Millimeter schmal. Und die wird nur an Silvester umgedreht. Und da kannst du jedes Jahr genau sehen, wow, ist schon so viel um von der Zeit. Dummerweise sehen wir nur von dieser Uhr in unserem Leben dieses Bild hier. Wir sehen nur die untere Hälfte und können genau ablesen, ja, ich bin jetzt 22, 25, 52. Aber wir sehen leider nicht, wie viel Sand ist da noch drin. Was wird noch kommen? Die obere Hälfte ist uns verborgen. Wir sehen sie nicht. Wir sehen nur das untere Glas und wie die Lebenszeit zerrinnt. Und dann steigt Mose hier so ein in diesem Psalm. Gott, du bist unsere Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, Moment mal. Als Mose das schreibt, was hat Israel da für Wohnungen? Sie wohnen in ein paar Beduinenzelten in der Wüste. Israel ist damals ohne Haus, ohne Heimat, ohne Herberge. Aber Mose kann sagen, Gott, du bist unsere Wohnung gewesen, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich liebe diesen Autoren hier, vielleicht kennt den der eine oder andere von euch. Das ist Martin Buber, ein Deutschjude, ein Österreicher, der die Bibel übersetzt hat. Und er übersetzt, Gott, du bist unser Haag von Geschlecht zu Geschlecht. Dachte ich, Haag, was ist das? Gott, du bist unser Haag? Was ist ein Haag? Ein Haag, so nannte man früher das, was ihr auf diesem Bild hier seht, nämlich ein umhegtes Gelände, ein Dorf mit einer Schutzhecke. Übrigens, Hecke stammt auch von Haag. Oder kennt ihr das Wort Hagebutte? Oder Hagedorn? Ein Gehege. Gott, du bist unser Schutz. Bei dir haben wir Zuflucht und Geborgenheit. Und deshalb heißen auch bei uns im Westfälischen viele Orte Hagen. Drohzhagen, Eckenhagen, Meinerzhagen. Da kommen wir her. Und das heißt doch, wir Menschen sind hier auf dieser Erde nur Durchreisende und nichts ist hier von Beständigkeit. Aber Gott, er ist unser Haag. Er sorgt für unsere Behaglichkeit, für unser Behagen. Gott hegt uns. Das sagt Mose als allererstes. Gott, du bist unser Schutz. Bei dir sind wir geborgen. Und dann macht Mose diesen Vergleich. Er sagt, du bist unser Schutz von Geschlecht zu Geschlecht. Nur eine kurze Spanne. Aber Gott, du bist noch viel mehr. Du bist auch Gott, ehe die Berge waren. Du bist größer als die Schöpfung. Und noch weiter, er sagt, Gott, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wow. Gott steht jenseits der Zeit. Gott steht jenseits der vergänglichen Schöpfung. Rami sagte schon eben, ich will mit euch ein bisschen Hebräisch machen, aber nur 2 Worte. Auf diesem Zettel könnt ihr vielleicht sehen, der Psalm beginnt mit den Worten Adonai Maon. Das heißt, Gott Zuflucht oder Gott, unser Haag. Und er endet mit dem Wort Noam Adonai, befestige uns. Ja, bitte befestige das Werk unserer Hände. Und jetzt die Frage an euch. Habt ihr was gemerkt, wenn ihr diese beiden Worte, diese beide Anrufungen Gottes vergleicht? Adonai Maon, Noam Adonai. Ja, das ist eine Spiegelachse. Das ist die Klammer um diesen Psalm. Gott, du bist unsere Zuflucht und deine Güte, Gott, die macht unser Leben sicher. Die gibt uns Geborgenheit. Das ist die große Klammer um diesen Psalm. Gott, du bist unsere Zuflucht, unser Obdach, Vers 1. Und Gott, deine Güte, deine Freundlichkeit, die begleitet uns, in Vers 17. Gott ist ewig, wir sind vergänglich. Diese Erde vergeht, aber Gott bleibt und wohl dem, dessen Leben in Gott verankert ist. Hier mitten auf diesem Blatt habe ich diesen Vers zitiert aus 5. Mose 33. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit. Unter dir sind ewige Arme. Wir sind gehalten, wir sind geborgen. Aber nach dieser Realisierung, Gott, du bist ewig, wir sind vergänglich, kommt ein Bruch in diesem Psalm. Ich habe was mitgebracht, könnt ihr das erkennen? Ein Scharnier, was verbogen ist. Das geht nicht mehr. Hier wäre das Gegenteil. Dieses Scharnier, das klappt noch ganz gut, im wahrsten Sinne. Und genauso ist in diesem Psalm. Dieser Psalm hat zwei Scharniere. Ihr könnt sie erkennen. Einmal in Vers 6 und einmal in Vers 11. Und wenn ihr den Psalm aufmerksam lest, werdet ihr merken, ja genau, da kommt ein Cut. Und dieses erste Scharnier in Psalm 90 ist nach Vers 6. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deiner Furcht gemäß deinen Grimm? Wie kommt Mose plötzlich nach dieser Betrachtung, Gott, du bist ewig, darauf zu sagen, Gott, du bist zornig? Damals, als Mose diesen Psalm schrieb, wahrscheinlich wegen des Murrens des Volkes, Gott, du bist zornig. Unsere Missetaten stellst du vor dich hin. Warum ist Gott zornig? All unsere gut versteckten Geheimnisse, die durchleuchtest du, Gott. Du stellst uns in das Licht deines Angesichts, in deine Gegenwart. Und das ist bedrohlich für uns Menschen. Heute Morgen haben wir gelesen mit Joni 2. Mose 20, als das Volk auf dem Berg Sinai steht, wie sie auf einmal zittern in Gottes Gegenwart, als er seine Anforderungen zeigt. Warum ist Gott zornig? Unser verborgenes Tun hast du vor dich gestellt. Und auch, weil wir unsere Jahre zubringen wie ein Geschwätz. Wie hast du deine letzte Woche zugebracht? Was hat deine Zeit gefüllt? Wie viel Zeit hast du vergeudet? Und womit? Darüber ist Gott nicht nur traurig, sondern sogar zornig. Also, im ersten Teil lernen wir, Gott, er ist ewig. In diesem zweiten Teil lernen wir, Gott, du bist zu Recht zornig über uns Menschen, weil du kennst alle unsere verborgenen Schandtaten. Und du kennst, wie wir unsere Zeit zubringen, wie wir sie vergeuden. Aber dann hat dieser Psalm auch noch ein letztes Drittel. Und da geht es um Zuversicht. Und lass uns noch kurz darüber nachdenken. Zwei Drittel betrachtet Mose den ewigen Gott und den verworfenen Menschen. Aber in seinem letzten Drittel, da kommt er zu einem Schluss und zu einem Gebet. Nur ein einziges Mal finden wir in diesem Psalm eine wörtliche Rede Gottes, wo aus Gottes Mund was zu hören ist. Und das ist der Vers 3. Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Kehrt zurück. Das ist die Umkehrung des Schöpfungsberichtes. Anfangs machte Gott den Menschen aus Staub und er blies ihm seinen Atem ein. Aber hier ruft er, so und jetzt wieder zurück, Marsch, Marsch. Zurück, ihr Menschenkinder. Wir kehren zum Staub zurück, aus dem wir gemacht sind. So heißt es hier in Vers 3. Wir kehren zu Gott zurück, für den wir gemacht sind. So heißt es in Prediger 12, Vers 7. Wir Menschen, wir sterben, wir werden wieder zu Staub. Aber unser Geist, er geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Und dann kommt unsere Lebensverantwortung. Dann werden wir in sein Gericht gestellt, in sein Licht gestellt. Übrigens, habt ihr bemerkt, die Corona-Krise hat uns überrascht, ganz kurz nach dem 26.02.2020, als in Deutschland Sterbehilfe legalisiert wurde. Paragraph 217 wurde gekippt, Andreas Voskuhle, ein oberster Richter am Bundesverfassungsgericht, sagt, es gibt jetzt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ab jetzt ist es nicht mehr strafbar, wenn man dazu Beihilfe bekommt. Verrückt. Da rettet man unter höchsten Anstrengungen, unter dem Preis einer florierenden Wirtschaft, Menschenleben. Und auf der anderen Seite sagt man, es ist jetzt straffrei, Tötung auf Verlangen. Aber hier Psalm 90 sagt, du lässt zum Staub zurückkehren den Menschen. Du sprichst, kehrt wieder, ihr Menschenkinder. Noch immer ist Gott Herr über Leben und Tod und soll es bleiben. Was ist unsere Botschaft aus diesem Psalm? Was nehmen wir für unsere Woche aus Psalm 90 mit? Ich dachte an ein Zitat von Selma Lagerlöf, der Autorin von Nils Holgersson. Sie sagt, Herr, lass meine Seele zur Reife kommen, ehe du sie ernten willst. Lass meine Seele zur Reife kommen, bevor mein Ende kommt. Und ich glaube, das ist der Plot in diesem Psalm. Wenn wir so vergänglich sind, wenn wir Menschenkinder wie Gras sind und wenn wir in Gottes Augen verdorben, verloren sind, dann darf zu unserer Vergänglichkeit nicht auch noch die Vergeblichkeit kommen. Versteht ihr? Wir Menschen, wir sind so kurz hier auf dieser Erde. Aber dieses bisschen Leben, das dürfen wir nicht vergeuden, sondern wir sollen es zum Einsatz bringen, zu einer ewigen Frucht. Es soll nicht vergeblich sein. Deshalb endet dieser Psalm damit, dass Mose sagt, Herr, befestige doch unser Tun. Du bist der Ewige, der Unerschütterliche. Mach doch mein Leben irgendwie bedeutsam. Im alten Rom, wenn Triumphzüge stattfanden, wenn irgendein Held durch die Straßen geführt wurde zu einer Prozession und es wurde ihm gehuldigt, dann stand auf diesem Streitwagen beim Triumphzug ein Diener hinter diesem Triumphator und sollte ihm ständig ins Ohr flüstern, Memento mori. Memento mori. Selbst in diesen Minuten des größten Erfolgs und der Umjubelung sollte er im Hinterkopf haben, denk dran, du bist sterblich. Denk dran, du musst sterben. Memento mori. Und genau das sagt uns auch hier Mose. Denk dran, ihr Menschenkinder, ihr seid sterblich. Und was hat dein Leben gebracht, wenn es heute zu Ende ginge? Und das ist das zweite Scharnier. Und das klappt hier noch ganz gut in diesem Psalm. Denn hier erinnert Mose an Gottes Güte. Du bist gnädig. Deine Huld, deine Freundlichkeit, sie währt ewig. Sättige uns mit Gnade. Lass unser Leben erfüllt sein und nicht leer. Mach unser Leben bedeutsam, nicht sinnlos. Und da, wo Gott gegenwärtig ist, da ist ein Leben in Fülle, in Freude, in Hoffnung möglich, in Zuversicht. Der Sinnlosigkeit entkommt der, der sich an Gott festmacht. Und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die wir vor kurzem erlebt haben oder etwa zu Beginn der Corona-Krise. Wir hatten in Schoppen ein Kommunsi-Wochenende geplant, ein Gästewochenende, ein evangelistisches Wochenende für junge Leute. Aber es war gerade diese Zeit, wo die Meldung kam, Isolation, Kontaktsperre. Und so mussten wir diese Freizeit schweren Herzens absagen. Es war Freitag, der 12. März oder 11. März. Und wir hatten noch am Abend zuvor, donnerstagsabends, einen Vertikalkurs mit 4 ungläubigen Männern, aber suchende Geschäftsleute. Die merkten, alles, was wir im Leben erreicht haben, das ist schön und gut, aber das ist nicht alles. Was ist der Sinn? Was ist die Bedeutung? Und an diesem Abend, an diesem Donnerstag, 12. März, redeten wir über die unabsehbaren Folgen von dieser Corona-Krise. Was wird das bringen? Und dann diese krass einbrechenden Wirtschaftsdaten, all diese pessimistischen Aussichten und die Aufgewühltheit der Besucher in diesem Hauskreis, die war so deutlich. Die Männer waren ratlos. Und dann zeigten wir auch noch einen kurzen YouTube-Clip von David Bubenzer über: Wir befinden uns in einem Sturm. Gott hat ihn geschickt. Und erstaunlicherweise waren diese Männer nicht empört, sondern ganz nachdenklich, betroffen. Und sie mussten zustimmen, ja. Das hätten wir nie gedacht, wie fragil unser Leben ist, all unsere Sicherheit. Und an diesem Abend haben wir einfach das Thema geändert. Ich habe nicht den Vertikalkurs weitergemacht, sondern wir haben die Bibel genommen und haben zusammen Psalm 90 gelesen. Und während wir diesen Text so lesen, sagt ein 46-jähriger Mann, erfolgreich, Steuerberater, Familie, Haus, alles gut. Aber er liest dann: Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Und er nickte nur leise, ja. All ihr Stolz ist nur Mühsal und Nichtigkeit. Wozu das alles? Was soll mein Leben? Was bedeutet es? Und genau dieser Mann hat mir 2 Tage später eine WhatsApp geschickt: Andreas, mir geht's ziemlich bescheiden. Ich bin innerlich total unruhig. Ich habe Angst. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich zurückrufen? Und ganz gegen meine Gewohnheit habe ich an dem Tag mein Handy gecheckt und habe ihm zurückgeschrieben. Und innerhalb einer Stunde kam er zu mir, um sein Herz auszuschütten, um seine Sinnlosigkeit zu klagen. Und wir haben, wo wir eigentlich das Komm und Sieh-Wochenende gehabt hätten, einen langen Spaziergang gemacht. Ich hatte Zeit für ihn. Wir konnten 2-3 Stunden wandern und uns austauschen. Und er hat alles mitgeteilt, was ihn bedrückt, was ihn bekümmert. Die Sinnlosigkeit erkannt. Wozu das alles? Wir sind wie Gras, so vergänglich. Und am Ende des Spaziergangs habe ich gesagt: Was hält dich davon ab, dich Gott anzuvertrauen, ihm deine Ungerechtigkeiten zu bekennen und vor ihm auf die Knie zu gehen? Gar nichts. Ich will das, sagte er. Und dann hat dieser Mann mit 46 Jahren das Steuerruder in seinem Leben rumgerissen oder sich zu Gott bekehrt. Ausgelöst durch diesen Psalm, Psalm 90, weil er erkannt hat: Alles, was ich bisher getan habe, was ist die Bedeutung? Wozu dient es? Ich finde es so bemerkenswert. 430 Jahre lang waren die Kinder Israel in Ägypten Knechte. Sie waren Sklaven. Sie mussten dem Pharao all ihre Arbeitsleistung abgeben. 430 Jahre lang waren sie Knechte. Und dann kommen sie in die Wüste und denken, jetzt kommt Tralafitti und Schlaraffenland. Aber nein, Gott führte sie in Erprobungen und sie murrten. Und es war ihnen zuwider. Sie wollten nicht Knechte sein. Aber dazu hatte Gott sie in die Wüste geführt. Dem Pharao wurde gesagt: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen in der Wüste. Das ist jetzt ihre Bestimmung. Sie sollen nicht mehr für den Pharao arbeiten, sondern sie sollen mir dienstbar werden. Und das ist doch der Plan für dein Leben. Du sollst nicht irgendwelchen Herren dienen oder nur dir selbst, sondern dein Leben soll dienstbar werden für Gott. Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen in der Wüste. Und schaut mal, wie dieser Psalm endet. Am Ende heißt es in Vers 13: Lass es dich doch über deine Knechte gereuen. Das Volk muss lernen, ja, wir sollen Gott dienen. Wir sind Gottes Sklaven. Und auch in Vers 16: Lass doch deinen Knechten dein Tun erscheinen. Wir wollen Gott dienen. Dazu sind wir hier. Dazu hat er uns gemacht. Damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich finde es so ermutigend, wie dieser Psalm aufhört. Und das sollst du dir mitnehmen in deine kommende Woche. Schaut mal, die letzten beiden Bitten, die Mose äußert, sind identisch. Er sagt: Herr, befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige es. Was heißt das? Das heißt, deine ganz gewöhnliche alltägliche Arbeit, das, was du jeden Tag tust, ihr Hausfrauen, was ihr im Haushalt, in der Kindererziehung, an der Spüle betätigt und erledigt, das Werk eurer Hände, ihr Männer, euer Job, euer Homeoffice, euer Handwerk, was immer ihr tut, dein Tagwerk, das erhält durch Gott einen tiefen Sinn, wenn wir beten, Herr, lass es nicht verpuffen, lass es nicht vergeblich sein, sondern mach daraus etwas mit Ewigkeitsbedeutung. Zu der Vergänglichkeit meines Lebens darf nicht noch die Vergeblichkeit hinzukommen. Deshalb bete, Herr, was macht mein Leben bedeutsam? Und lasst uns zum Schluss noch lesen, Johannes 15, Vers 16. Johannes 15, Vers 16, da sagt der Jesus, ich habe euch bestimmt dazu, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Was wäre deine Bilanz, wenn du heute Abend sterben müsstest? Ist in deinem Leben irgendeine Frucht oder wäre es vergeblich gewesen? Selma Lagerlöf schreibt, Herr, lass meine Seele zur Reife kommen, ehe du sie ernten wirst. Nimm dir vor, ich will mein Leben für das einsetzen, was von Dauer ist, was Bedeutung hat, was Sinn hat. Zur Vergänglichkeit unseres Lebens darf nicht noch die Vergeblichkeit hinzukommen. Das nimm dir mit. Herr, gib dem Werk unserer Hände Dauerhaftigkeit, eine tiefe Bedeutung, weil es mit dir verbunden ist. Amen.